Ich möchte noch einmal mit uns beten. Unser großer Vater, wir preisen dich dafür, dass du versprochen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, dass du versprochen hast, treu zu deinem Wort zu stehen und dass die Sachen, die du uns gesagt hast, nie irgendwie bei dir in Vergessenheit geraten oder dass du auf einmal heute was umändern würdest, sondern dass du der gleiche warst, bist und sein wirst in alle Ewigkeit. Danke, dass wir uns auf dich und auf dein Wort verlassen dürfen und ich bete um offene Herzen bei uns allen und dass wir echte Veränderung, echten Trost, echten Frieden in deinem Wort finden dürfen. Amen. Ich möchte mit einer Frage starten. Wer von euch hat sich Vorsätze genommen für das Jahr 2026? Irgendjemand? Nate hat sich Vorsätze genommen. Sehr schön. Okay, so 5, 6 Leute. Sehr cool. Was sind typische Vorsätze, die man sich nehmen kann? Abnehmen. Ja, ist mir auch eingefallen. Mehr Sport. Bessere Ernährung.
Mehr Bibel lesen.
Genau, man kann noch sich vornehmen, beruflich erfolgreicher zu werden, also irgendwie den nächsten Karriereschritt zu machen, vielleicht manche weniger Social Media oder irgendetwas anderes, weniger Süßigkeiten, was auch immer. Als ich die Frage bei uns mal in der Jugendgruppe gestellt habe, da kam mehr gegen Sünde kämpfen als erstes. Da habe ich gedacht, das bekommt man auch nur in der christlichen Jugendgruppe zu hören, sowas, aber Markus hat ja hier auch was Gutes vorgelegt, genau. Wir nehmen uns auch im geistlichen Bereich Dinge vor. Hat sich irgendjemand von euch vorgenommen, in diesem Jahr einmal durch die ganze Bibel zu lesen? So ein typischer Vorsatz. Okay, nice. Einige. Andere, ihr müsst euch jetzt nicht melden, haben sich vielleicht vorgenommen, den Kampf mit einer bestimmten Sünde wieder neu aufzunehmen oder mal intensiver anzugehen. Oder vielleicht habt ihr euch als Gemeinde vorgenommen, wir wollen evangelistisch aktiver sein, rausgehen, Menschen mit dem Evangelium erreichen. Egal, ob so geistliche Sachen oder eher die normalen Sachen, wir versuchen durch Vorsätze am Ende von diesem Jahr persönlich oder als Gemeinde oder als Familie, wie auch immer, erfolgreicher zu sein, als wir es heute am 18. Januar sind. Dass wir am Ende zurückschauen können und sehen können, ja, wir waren ein Stück weit erfolgreicher, das Jahr hat besser geendet, als es angefangen hat. Und es gibt Dinge, bei denen kann man das ziemlich gut messen, ob man Erfolg hatte oder nicht. Ja, du kannst am Ende des Jahres schauen, kann ich mehr Liegestütz als am Anfang des Jahres? Oder du gehst auf die Waage jetzt und am Ende des Jahres und kannst sehen, okay, da ist ein bisschen was runtergegangen. Dann wiegst du dich am besten vor den Weihnachtstagen. Du kannst vielleicht auf deinem Kontoauszug sehen, dass du mehr verdienst oder du kannst auf deine Bildschirmzeit schauen, und sehen, dass die vielleicht gesunken ist. Die Frage, der wir uns heute nachgehen wollen, ist, was ist mit geistlichen Dingen? Wann war 2026 geistlich gesehen ein erfolgreiches Jahr, ein gutes Jahr? Zum Beispiel für euch als Gemeinde. War 2026 erfolgreich, wenn sich 3 weitere Leute haben taufen lassen? Oder wenn ihr einen vollen Glaubensgrundkurs hattet. Oder wenn ihr vielleicht alle Dienste in diesem Jahr gut besetzen konntet. Oder wenn vielleicht durch Predigten Christen, die vorher lau waren, wieder Feuer gefangen haben. War dann 2026 ein gutes Jahr für euch als Gemeinde? Für dich persönlich, war 2026 ein geistig gesehen erfolgreiches Jahr, wenn du es geschafft hast, die Bibel durchzulesen und nicht bei 3. Mose aufgehört hast? War 2026 erfolgreich, wenn du Veränderungen im Kampf mit deiner Lieblingssünde erlebt hast? Oder wenn durch dich sogar jemand zum Glauben gekommen ist? Wann könnten wir sagen, dass 2026 ein erfolgreiches Jahr war? Ich möchte euch mit reinnehmen in Gottes Gedanken zu diesem Thema, weil ich glaube, dass wir alle in der Gefahr stehen, geistlichen Erfolg falsch zu definieren und ihn mit Frucht in unserem Leben gleichzusetzen. Und ich glaube, es ist unfassbar befreiend, wenn wir verstehen, was Gott als ein erfolgreiches Jahr ansieht. Dass du am Ende zurückschauen kannst und sehen kannst, okay, oder jetzt eigentlich nach vorne schauen kannst und sehen kannst, okay, wenn ich das tue, dann ist das aus Gottes Perspektive ein erfolgreiches Jahr. Weil das ist hoffentlich dein Und mein Anspruch, dass wir ein vor Gott und nicht vor uns selbst oder vor anderen ein erfolgreiches Jahr 2026 erleben wollen. Deswegen heute 3 Punkte. Erstens, Treue ist wichtiger als Erfolg, weil Gott Erfolg definiert und nicht wir. Zweitens, Treue ist wichtiger als Erfolg, weil Gott Erfolg bewirkt und nicht wir. Und dann drittens, wie kannst du jetzt treu sein in 2026? Wir starten mit Punkt 1. Treue ist wichtiger als Erfolg, weil Gott Erfolg definiert, nicht wir. Es gibt unzählige Bücher zum Thema Gemeindebau, Gemeindewachstum. Man kann Kurse belegen, man kann alle möglichen Methoden sich anschauen, wie eine Gemeinde wachsen kann, wie man erfolgreich dient. Da gibt es die einen, die sagen, du brauchst in der Leitung einfach bestimmte Gabenprofile, die müssen zueinander passen. Ja, da muss der Manager sein und der vielleicht so extrovertiert ist und rausgeht und der viel bezahlen kann und was auch immer. Und wenn du diese ganzen Leute hast, dann hast du eine erfolgreiche Gemeinde. Es gibt Gemeindebaubücher, die sagen, du brauchst einfach eine bestimmte Art von Hauskreisarbeit. Also ganz viele kleine Zellgruppen der Gemeinde und wenn du die hast, dann wirst du irgendwann erfolgreich Gemeinde bauen. Es gibt andere, die sagen, du brauchst einfach einen bestimmten Grundkurs, so einen Glaubensgrundkurs, dann kommen die Leute schon irgendwie dazu. Gott hat einen absoluten Klassiker dazu geschrieben. Wir wollen uns ein absolutes Erfolgsmodell Gottes mal anschauen. Das finden wir in Jesaja 6, Vers 8 bis 10. Jesaja 6, Vers 8 bis 10, Gottes Idee, wie er Gemeinde baut. Ich lese uns Jesaja 6, Vers 8 bis 10 und das ist aus der Perspektive von dem Propheten Jesaja, der kurz vorher seine Berufung oder der in diesem Moment eigentlich seine Berufung erlebt. Dort heißt es, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, sehet und merkt's nicht. Verfette das Herz dieses Volks und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Stell dir einmal vor, Gott kommt zu dir und sagt dir, ich will, dass du in deinem Studium oder auf deiner Arbeit oder zu Hause in deiner Familie mein Evangelium an die Leute weitergibst. Gib ihnen mein Evangelium jeden Tag, dass sie es hören. Und ich sag dir vorher, was ich tun werde, niemand von denen wird sich bekehren. Kein einziger wird das, was du sagst, annehmen. Sogar das Gegenteil. Sie werden dich verspotten, sie werden dich ausgrenzen. Sie werden absolut nicht auf das Evangelium hören. Sie werden mich ablehnen, sie werden meine Worte und deine Worte ablehnen. Mega ermutigend, oder? Das ist doch Hammer, wenn Gott einem sagt, geh hin, verkündige mein Evangelium, niemand wird zum Glauben kommen. Jesaja erlebt genau das. Er wird als Prophet von Gott berufen und hat so eine krasse Vision inklusive Engelschor, Kohle auf seine Lippen, Gottesbegegnungen, alles, was irgendwie dazugehört. Und jetzt würde man erwarten, wenn er seinen Auftrag bekommt, dass hier steht, ich sende dich als meinen Propheten zu meinem Volk und sie werden alle auf dich hören und umkehren. Das wäre ein erfolgreicher Prophetendienst. Oder zumindest, dass Gott sagt, geh zu meinem Volk, da werden ein paar Leute auf dich hören und umkehren und ein paar Leute werden dich ablehnen. Aber nein, Gott sagt ihm, geh zu meinem Volk und niemand wird auf dich hören. Keiner wird meine Worte annehmen. Was für ein erfolgloser Dienst, oder? Wie wenig Erfolg kann man eigentlich haben? Vor einiger Zeit habe ich von einem Pastor aus Polen gehört, der 30 Jahre lang in seinem Dorf aktiv gelehrt hat und unterwegs war für Gott. Er hat jahrzehntelang gepredigt, er hat jahrzehntelang das Evangelium in Klarheit weitergegeben. Er ist von Haus zu Haus gegangen, hat Menschen mit dem Evangelium erreicht und er hat ganz, ganz viel dafür gebetet, dass Gott doch irgendwann Frucht schenken möge. Irgendwann er auch Erfolg sehen darf von seiner Arbeit. Aber Jahr um Jahr hat er gewartet und niemand ist zum Glauben gekommen. Und wisst ihr, was dann ganz kurz vor seinem Tod passiert ist? Nichts. Dieser Pastor ist gestorben und hat keine Frucht gesehen von dem, was er jahrzehntelang für Gott getan hat. Was für ein erfolgloser Dienst, oder? Ungefähr genauso erfolglos wie der Dienst von Jesaja oder wie der Dienst von Jeremia oder wie ein Dienst von einem Elia oder einem anderen von den Propheten. Viele der Propheten haben aus menschlicher Perspektive einen Dienst gehabt, der absolut erfolglos war, wo du keine Frucht gesehen hast, wo man nicht am Ende des Jahres messen konnte, sind da jetzt 5 Leute zum Glauben gekommen, sondern wo über Jahrzehnte da eine Null stand, niemand zum Glauben gekommen ist. Aus menschlicher Perspektive, wir sind so gepolt, dass wir einen Dienst dann als erfolgreich einstufen, wenn wir Veränderung und Frucht sehen. Zum Beispiel habt ihr eine evangelistische Veranstaltung in der Gemeinde und die erste Frage danach ist, wie viele Leute waren da? Wie viele Ungläubige waren da? Was? Nur der halbe Raum war voll, war anscheinend nicht so erfolgreich. Oder ihr hattet eine Taufe in der Gemeinde und die erste Frage ist, wie viele haben sich taufen lassen? Ah, nur eine Person. Okay, besser als niemand. Vielleicht gibst du deinen Arbeitskollegen seit Jahren das Evangelium weiter, aber nichts passiert. Niemand bekehrt sich, niemand hat wirkliches Interesse und es fühlt sich für dich so an, als wäre deine Anstrengung umsonst. Anscheinend ist dein Dienst umsonst, erfolglos. Gottes Maßstab für Erfolg ist aber ein ganz anderer als unser Maßstab. Er schickt seine Diener ganz bewusst, oft in Situationen, in der sie keinen äußerlichen Erfolg sehen, keine Frucht sehen. Und sein Maßstab dafür, ob ein Dienst erfolgreich ist oder nicht, ist Treue, nicht Frucht, ist Treue. Der Dienst eines Jesajas war in Gottes Augen ein Wohlgeruch. Der Dienst dieses Pastors in Polen, die 30 Jahre, die er treu gedient hat, waren in Gottes Augen ein Wohlgeruch. Von Jeremia genauso, von Elia genauso. Weil sie Gott treu gedient haben, weil sie die Aufgaben, die Gott ihnen gegeben hat, zugemessen hat, treu ausgeführt haben. Weil Gottes Maßstab für Erfolg liegt in Treue und nicht in Frucht. Und das gilt auch bei uns. Selbst ein äußerlich erfolgloser Dienst, den du über Jahre tust, den ihr als Gemeinde über Jahre tut, kann ein Gott wohlgefälliger und richtig guter Dienst sein. Wisst ihr, wie Gott auf solche Situationen schauen würde, die ich gerade eben angesprochen hat? Da hat eine evangelistische Veranstaltung in einer Gemeinde stattgefunden. Und Gott fragt nicht, war der Raum halb voll oder halb leer, sondern er freut sich darüber, dass sein Evangelium in Treue weitergegeben wurde. Egal ob an eine einzelne Person oder ob an 1000 Personen. Er freut sich über die Treue, die seinem Evangelium, die seinem Wort letztendlich zugemessen wurde. Ihr hattet eine Taufe in der Gemeinde. Was heißt es in Gottes Wort? Im Himmel ist Freude über einen Sünder, der Buße tut und nicht Trauer über 3, die ja auch noch hätten dazukommen können. Gott freut sich über die Treue. Gott freut sich über das Kleine, was wir oft verachten. Du gibst seit Jahren das Evangelium an deine Arbeitskollegen weiter. Es ist Freude im Himmel darüber, weil du treu den Dienst tust, in den Gott dich gestellt hat. Gottes Definition von Erfolg sieht anders aus als unsere Definition. Ihm ist Treue zu ihm und seinem Wort gegenüber in den kleinen Aufgaben unseres Lebens wichtiger als alles andere. Und wo wir oft irgendwelche Dinge als erfolglos abtun, die können aus Gottes Perspektive riesen erfolgreich sein. Aus Gottes Perspektive ist ein Dienst, eine Gemeinde vielleicht mega erfolgreich, weil Menschen in die Tiefe wachsen, obwohl keine großartig neuen Leute dazukommen. Und es kann ein erfolgreicher Dienst vor Gott sein. Aus Gottes Perspektive kann eine Mega-Church vielleicht gar nicht so erfolgreich sein, wenn das Evangelium nicht in Klarheit verkündet wird, obwohl tausende Menschen kommen. Vielleicht ist das Schrumpfen einer Gemeinde manchmal ein erfolgreiches, ein gutes Zeichen, weil die Gemeinde gereinigt wird. Ja, Gott definiert Erfolg ganz anders, als wir es oft aus menschlicher Perspektive tun. Deswegen die erste Ermutigung an dich und ich hoffe, du kannst es als Ermutigung nehmen, wenn dein Dienst für Gott nach außen gerade nicht besonders erfolgreich aussieht und du keine Frucht sehen kannst, dann stehst du in den Fußstapfen von Jesaja, von Jeremia, von einem Elia, von einem unbekannten Pastor aus Polen und von vielen weiteren. Letztendlich stehst du sogar in den Fußstapfen von Jesus Christus selbst. Hätte man seinen Dienst von außen gesehen, hätte man wahrscheinlich als Mensch auch gesagt, wow, nicht besonders erfolgreich. Immer wieder schickt er Menschen weg, die ihm eigentlich nachfolgen wollen. Immer wieder verlassen ihn die Leute und ganz am Ende hängt er an einem Kreuz. Und man denkt von außen gesehen, was für ein erfolgloser Dienst. Aber sein Dienst war der erfolgreichste Dienst, den es jemals gab. Und er war es die ganze Zeit während seines Lebens bis zu seinem Tod auch schon. Weil er Gott treu gedient hat, in dem, was Gott ihm zugemessen hatte. Das heißt, wenn dein Dienst gerade erfolglos aussieht, dann darfst du wissen, aus Gottes Perspektive ist ihm Treue viel wichtiger als äußerlicher Erfolg. Zweitens, Treue ist wichtiger als Erfolg, weil Gott Erfolg nicht nur definiert, sondern ihn auch bewirkt. Wir leben in einer Zeit, in der es uns ganz viel um Optimierung und Effizienz geht. Ja, wir wollen Unternehmen, die möglichst effizient arbeiten. Wir wollen das selber auch für uns persönlich. Wir wollen Alltagsabläufe, in denen wir möglichst viel schaffen. Und wir leben in einer Zeit, wo die Technik das sogar möglich macht. Ich habe mal meine Großmutter gefragt, was für sie die größte technische Erneuerung und Veränderung für ihren Alltag war. Und ihr dürft mal raten, was das war. Waschmaschine. Es war tatsächlich die Waschmaschine, weil bevor sie die Waschmaschine hatte, gab es einfach einen oder zwei Waschtage in der Woche. Da hat man nichts anderes gemacht, als jedes einzelne Kleidungsstück zu nehmen und in einer Waschtonne zu reiben, bis es wieder sauber war. Das heißt, für sie hat dann die Waschmaschine sehr vieles erleichtert, weil dieser Waschtag auf ein paar Waschminuten heruntergekürzt wurden. Und das ist nur ein Beispiel von ganz schön vielen, was wir heutzutage haben, was wir oft als selbstverständlich nehmen, wo wir ganz, ganz viele Dinge in einem Tag schaffen und einen Tag, wir würden ihn wahrscheinlich als einen erfolglosen Tag abtun, wenn wir nur mit Wäsche beschäftigt wären. Ja, weil wir so wenig geschafft haben. Ich glaube, dass es auch im geistlichen Bereich sehr schnell passieren kann, dass wir schnell und effizient arbeiten wollen und schnelle Erfolge sehen wollen. Wir sind bereit, sogar dafür Kompromisse einzugehen. Zum Beispiel als Pastor und Prediger sind wir versucht, durch kürzere Predigten oder indem das Evangelium ein bisschen abgeschwächt wird, vielleicht die Ecken und Kanten ein bisschen weniger sind, wir mehr Gottesdienstbesucher anlocken. Wir wollen den Erfolg sehen, dass unsere Gemeinde wächst und dafür sind wir bereit, Kompromisse einzugehen. Oder das andere Extrem, du kannst auch auf der anderen Seite runterfallen als Prediger und du tätigst eigentlich nur noch Schwarz-Weiß-Aussagen, nicht mehr differenziert, um bei YouTube möglichst viele Klicks zu bekommen. Wie viele Predigten kennt ihr aus dem Internet, wo auf einmal auf dem Titel etwas kommt, wo man denkt, wow, das ist ja richtig krass, habe ich noch nie gehört. Weil es nur noch darum geht, ich möchte möglichst populär werden. Die Leute sollen mir möglichst zuhören und mir Klicks geben. Das ist ein Fokus auf geistlichem Erfolg, auf Frucht anstatt auf Treue. Und das geht nicht nur Predigern so, sondern es kann dir auch persönlich schnell passieren. Es geht sehr schnell, dass man persönlich frustriert wird, dass Gott im eigenen Leben so langsam handelt. Dass Veränderungen, die man sich so sehnlich wünscht, nicht so schnell passiert, wie man es gerne hätte. Egal, ob das um Lebensumstände geht oder um geistliches Wachstum. Und dann sind wir schnell versucht zu denken, dass die Art und Weise, wie Gott halt Wachstum möchte, wie Gott sich Wachstum vorstellt, dass das ja anscheinend nicht funktioniert. Zum Beispiel, deine Lieblingssünde, sie ist immer noch da. Anscheinend scheint Gebet nicht wirklich zu funktionieren, weil du betest ja schon seit Jahren dafür. Oder Gott hat versprochen, dass es in der Gemeinde eine gute Gemeinschaft, Liebe untereinander geben sollte. Du spürst das aber gerade nicht. Na, dann scheint Gemeinde nicht wirklich der Ort zu sein, wo Gott uns das geben will. Und du entfernst dich von der Gemeinde. Es kann vorkommen, dass wir uns im geistlichen Bereich gute Veränderungen wünschen, und Gott sie uns manchmal nicht sofort gibt und wir dann versucht sind, Kompromisse zu machen, um an den Erfolg zu kommen. Warum ist das falsch? Ich glaube, weil wir uns damit komplett selbst überschätzen. Wir denken, wir könnten Erfolg produzieren. Wir könnten geistliche Frucht produzieren. Ich möchte uns mit reinnehmen in Psalm 127 in die ersten beiden Verse. Und ich lese sie uns. Ein relativ bekannter Psalm. Ich lese uns Vers 1 und 2. Dort heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernachlang sitzt und esst euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt Gott es im Schlaf. Der Psalmschreiber benutzt hier drei Alltagsbilder. Erstens den Bau von einem Haus. Ja, die Arbeiter, die mühen sich ab, schichten Stein auf Stein, holen neues Material, arbeiten von früh bis spät. Ein ziemlich aktives Treiben. Und bei so einem Hausbau scheint man auf den ersten Blick auf jeden Fall nicht drüber nachzudenken, dass das hier Gott sein könnte, der das bewirkt. Ja, also wenn irgendetwas aus menschlicher Kraft passiert, dann ist das ja ein Hausbau. Da steht niemand und singt irgendwelche Lobpreislieder oder feiert Gottesdienst und dann kommt Stein auf Stein irgendwie das Haus zustande. Sondern es ist was Menschliches, was Menschen machen. Aber was steht hier? Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist die ganze Arbeit umsonst. Das heißt, es wird nicht gelingen. Wir können uns anstrengen, uns abmühen, aber wenn Gott sich nicht dazustellt, bringt es alles gar nichts. Interessant. Das zweite Bild macht genau das Gleiche deutlich. Da sitzt ein Nachtwächter die ganze Nacht und bewacht eine Stadt. Und er macht das gewissenhaft, ja, er versucht die Augen aufzuhalten, er versucht irgendwie sich Feuer zu machen, damit es ihm gut geht, damit er wach genug ist, um diese Stadt zu bewachen. Aber hier steht, wenn Gott sich nicht dazustellt, bringt es absolut gar nichts. Und das dritte Bild ist fast nochmal eindrücklicher. Da ist jemand, der steht vielleicht um 4 Uhr morgens auf, der arbeitet wie verrückt den ganzen Tag, eine Sache nach der anderen. Der hat einen Termin nach dem nächsten, nur um abends sein Brot mit Sorge zu essen, ob es morgen noch reicht. Und der Psalmschreiber sagt, Gott ist in der Lage, diesem Menschen einfach Brot während der Nacht zu geben, ihn zu versorgen, während er schläft. Du kannst dich abmühen, wie du willst, wenn Gott nicht sich dazustellt, bringt es absolut nichts. Ich denke, diese Bilder, die gelten nicht nur irgendwelchen Hausbauunternehmen oder irgendwelchen Workaholics, die halt den ganzen Tag nur Arbeit im Kopf haben, sondern ich glaube, hier geht es vor allem um den geistlichen Hausbau Gottes und den Umgang mit seinem Volk, mit der Gemeinde. Gott macht uns hier deutlich, ich muss euch Erfolg schenken, sonst baut ihr komplett vergeblich an meinem Reich. Ich muss euch den Erfolg schenken, sonst baut ihr komplett vergeblich an meinem Reich. Und damit hat Gott recht, wie immer. Wir können weder Menschen bekehren noch Glauben schenken. Wir können niemanden nachhaltig verändern. Und das merken wir ja sogar bei uns selbst. Wir kriegen es ja noch nicht mal bei uns selbst hin, bestimmte Gewohnheiten, bestimmte Sünden von einem auf den anderen Tag zu lassen und abzulegen. Wir können uns noch so viel in der Gemeinde einbringen, wir können noch so viel evangelisieren, wir können noch so viel Gastfreundschaft üben, wenn Gott sich nicht dazustellt, wenn Gott uns nicht segnet, wenn er uns keine Frucht schenken möchte, werden wir keinen geistlichen Erfolg, keine geistliche Frucht sehen. Wir können es nicht produzieren. Es ist Gottes Part, die Frucht zu schenken. Wenn Gottes Geist nicht seine Gemeinde baut, dann arbeiten wir komplett umsonst. Das ist erstmal ein bisschen ernüchternd, weil es uns ziemlich demütigt. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, unglaublich befreiend, weil im Umkehrschluss heißt das, wenn Gott den Erfolg schenken muss, dann muss ich mich nicht auf den Erfolg fokussieren, sondern darf einfach treu meine Aufgaben vor Gott tun. Ich darf Gott einfach treu sein in dem, was er mir zugemessen hat. Für mich als Prediger bedeutet das, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass jemand zum Glauben kommt, sondern dafür treu das Evangelium weiterzugeben. Ich bin als Pastor nicht dafür verantwortlich, dass Menschen durch meine Predigten verändert werden, sondern dafür, Gottes Wort treu weiterzugeben. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass die Gemeinde zahlenmäßig wächst, sondern dafür, Gottes Wort treu zu predigen. Und das gilt uns allen. Wenn du Jüngerschaftsbeziehungen hast, mit Menschen eng unterwegs bist, dann bist du nicht dafür verantwortlich, dass dein Jüngerschaftspartner zum Glauben kommt oder im Glauben wächst, sondern dafür, ihm treu das Evangelium vorzuleben und weiterzugeben. Du bist als Mutter oder als Vater nicht verantwortlich dafür, dass deine Kinder zum Glauben kommen, sondern dafür, ihnen treu Gottes Wort weiterzugeben und vorzuleben. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass dein Nachbar endlich zum Glauben kommt, sondern dafür, ihm immer wieder, wenn du kannst, das Evangelium in Treue weiterzugeben und vorzuleben. Und auch für dich persönlich, du bist nicht dafür verantwortlich, von heute auf morgen tiefe Veränderungen zu erleben, sondern dafür, Gottes Gnadenmittel, die er uns geschenkt hat, in die Gemeinde zu gehen, Gottes Wort zu lesen, darüber nachzusinnen, zu beten, das anzuwenden in Treue und darauf zu warten, dass Gott Frucht schenkt zu seiner Zeit. Wir sind nicht verantwortlich für die Frucht, weil das allein Gottes Part ist. Es ist seine Aufgabe. Und deswegen dürfen wir von unserem Pferd, von unserem hohen Ross mal runterkommen und Gott Gott sein lassen und allen geistlichen Erfolg beruhigt ihm überlassen. Den müssen wir nicht produzieren. Wir dürfen einfach treu an seinem Reich arbeiten und die Frucht ihm überlassen. Das Unglaubliche ist, Gott hat gesagt, am Ende wird er uns genau dafür belohnen. Nicht für die Frucht, sondern für die Treue. Wir haben es gerade in einem Gleichnis gelesen, Matthäus 25, Jesus gibt ein Gleichnis, ich fasse nochmal zusammen. Drei Knechte werden von Gott mit Talenten, mit Gaben beschenkt, bevor er außer Landes reist. Einer bekommt 5, einer bekommt 2, einer bekommt 1. Und sie sollen diese Gaben treu verwalten. Was sagt ihnen Gott am Ende, als er wieder zurückgekommen ist? Er sagt, gut so, du erfolgreicher Knecht. Du hast viel bekommen und hast mir viel zurückgegeben. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, gut so, du treuer Knecht. Über weniges warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Nur am Rande, das sagt er dem, den er 5 gegeben hat und dem, dem er 2 gegeben hat. Es ist eigentlich egal, wie viel Gott uns zubemisst. Beiden sagt er, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Beiden sagt er, gut so du treuer Knecht, nicht du erfolgreicher Knecht. Egal, wie viel Gott uns anvertraut hat, an Gaben wie Zeit, Intellekt, Geld oder was auch immer, am Ende braucht Gott keine Liste von uns, wie viel draus geworden ist, sondern er belohnt uns dafür, ob wir ihm treu waren in den Dingen, die er uns gegeben hat, oder ob wir, wie der mit dem einen Talent, es einfach nur vergraben haben und nicht zu seiner Ehre einsetzen wollten. Gott hat uns alle ziemlich unterschiedlich begabt. Manche haben einen Dienst, sie werden viel Frucht in ihrem Leben sehen. Es wird Menschen geben, die werden in ihrer Nachbarschaft, in ihrer eigenen Familie vielleicht Erweckung erleben, wo man denkt, wow, die haben es halt richtig gemacht. Aber das ist nicht der Maßstab, sondern es wird Menschen geben, und vielleicht sind es die meisten von uns, die werden in ihrem Leben nicht besonders viel Frucht sehen. Da wird man von außen nicht sagen, wow, was für ein erfolgreicher Dienst. Aber aus Gottes Perspektive kann das ein sehr treuer und damit der erfolgreichste Dienst sein, den du in deinem Leben tun kannst. Wenn du 2026 ein vor Gott erfolgreiches Jahr haben willst, dann sei ihm darin treu, was er dir anvertraut hat. Und damit zur großen letzten Frage, wie geht das? Wie können wir 2026 treu für Gott leben? Wie kannst du in deiner Gemeinde Gott 2026 treu dienen? Wie kannst du in deinem Alltag Gott treu dienen? Vielleicht musst du dir einfach einen Plan machen heute. Vielleicht setzt du dich heute mal hin und gehst das ganze Jahr durch und schaust, wie du Gott treu dienen kannst. Oder du machst es wie einer aus meiner Jugend, der hat sich einen Elektroschocker gekauft, der angeht, sobald er sündigt. Er ist ziemlich radikal, aber wenn man das mal durchdenkt, macht das Sinn. Ja, wenn Gott Treue so wichtig ist, wenn er von uns am liebsten möchte, dass wir ihm treu sind, jeden Tag unseres Lebens, dann sollten wir doch als Christen, die wir Gott gefallen wollen, alles daran setzen, dass wir ihm treu sein können. Alles dafür tun, dass wir Gott hingegeben leben können, jeden Tag, jeden Moment unseres Lebens. Wenn Gott Treue so wichtig ist, wie können wir Gott treu sein? Und ich glaube, die erste und wichtigste Antwort ist, wir können es gar nicht. Wir können es gar nicht. Wir aus uns heraus sind Gott immer wieder untreu. Und das ist egal, ob wir schon Christen sind, ob wir an Jesus Christus glauben oder ob wir es nicht tun. Immer wieder haben wir ein Mindset, was von Gott weglaufen möchte, was sich lieber um sich selbst drehen möchte. Wir haben vorhin gehört, das Gebot Gottes ist, dass wir einander lieben sollen, unser Leben füreinander aufopfern sollen. Wie oft drehen wir uns eigentlich nur um uns? Wie oft ist Gott überhaupt nicht unser primärer Fokus? Wie oft wollen wir lieber uns selbst und unseren Wünschen treu sein, als Gott treu zu dienen? Und ich glaube, das ist die Grundlage, die wir brauchen, um überhaupt treu vor Gott leben zu können. Es bedeutet zuallererst, dass ich anerkenne, aus mir heraus werde ich immer scheitern, treu für Gott zu leben. Egal wie gut mein Leben menschlich aussieht, egal wie gut du denkst, du bist, letztendlich muss Gott über dein Leben, wenn er nur dein Leben nimmt, ohne Christus, ohne Jesus, wird er immer den Stempel draufdrücken, untreu. Es wird nicht reichen aus uns heraus, weil wir ein Herz haben, was von Gott abwandert. Das heißt in einem Lied, unsere Herzen sind prone to wander. Sie sind schnell dabei, von Gott abzuirren, wegzulaufen. Niemand von uns kann sagen, dass er Gott treu dient. Aber hier hört die Botschaft der Bibel nicht auf und jeder, der an Jesus glaubt, der weiß das. Das Schöne ist, Gott, er hat untreue Menschen berufen. Gott, er beruft die Strauchelnden, die immer wieder fallen, die scheitern. Er beruft bis heute Menschen in seine Nachfolge, die anerkennen, dass sie aus sich heraus eben nicht treu sind. Und das ist das Erste, was wir brauchen, um Gott treu nachfolgen zu können. Immer wieder zu checken, ich aus mir heraus bin Gott nicht treu. Ich kann es nicht schaffen, ihm treu zu sein. Gott weiß das sogar. Es überrascht ihn keineswegs. Gott weiß, dass du ihm untreu bist, dass du ihm untreu sein wirst, immer wieder, dass du Kompromisse machen wirst und Gott ist davon überhaupt nicht überrascht. Das Unglaubliche ist, bevor irgendjemand von uns nur einen Atemzug getan hat, egal wie alt wir sind, vor Grundlegung der Welt hat Gott bereits uns gesehen, unser miserables Leben, unser Leben, was sich immer wieder von ihm entfernt, und hat damals nicht gedacht, oh Mann, wenn die mir ein bisschen Treue entgegenbringen, dann bringe ich ihnen auch was entgegen, sondern er hat sich damals schon für uns entschieden und hat gesagt, diese untreuen Menschen, denen gebe ich mich selbst hin, dafür sende ich meinen Sohn, damit er ein treues, ein perfektes Leben lebt an deren Stelle. Ich berufe untreue Menschen und ich werde einen Bund mit ihnen schließen und dieser Bund wird niemals gebrochen werden, weil ich ihn aufrechterhalte. Jesus ist auf diese Welt gekommen und ist gestorben für die Untreuen, für die immer wieder fallen, für die von Gnade abhängig sind. Und Gott, er beschreibt sich auf die unglaublichsten Bilder, eins der schönsten Bilder der Bibel, wie Gott sich selbst beschreibt, ist als ein Ehemann, der seiner untreuen Ehefrau immer wieder hinterherläuft, der sie rauskauft, sogar wenn sie in die Hurerei gegangen ist. Der das nicht nur einmal tut, sondern immer und immer wieder. Gott beschreibt sich als der Gott, der mit offenen Armen als der Vater dasteht und der verlorene Sohn darf zurückkommen und darf nochmal zurückkommen und nochmal zurückkommen und immer wieder zurückkommen. Auch das 100. und 1000. Mal. Gott ist der Gott, der das verlorene Schaf, der dem verlorenen Schaf nachgeht, selbst wenn es schon wieder ausgebrochen ist. Er hat es gerade erst zurückgebracht und das Schäfchen, es läuft wieder weg, so sind wir oft. Aber Gott ist der Gott, der dann nicht sagt, ja okay, jetzt habe ich es zum 1000. Mal zurückgeholt, jetzt kannst du mal sehen, wie es in der Wildnis klarkommt. Sondern er ist der Gott, der sagt, nein, diesem Schaf habe ich meine Treue geschworen und ich werde wieder hinterherlaufen und es wieder zu mir zurückholen. Gottes Treue überwiegt unsere Untreue bei weitem. Gott ist ein Gott der Treue. Und ich glaube, hierin liegt erst die Grundlage für unsere Treue zu Gott. Warum kannst du morgen, wenn du aufstehst, wieder versuchen, treu Gott zu dienen, obwohl du es nie in Perfektion schaffen kannst, weil Gott dir treu ist. Weil Gott dir treu ist. Weil du mit jeder Untreue wieder umkehren darfst und neu Gnade finden wirst. Gott hat nicht einen Sohn für dich gegeben, nur um sich dann von dir abzuwenden, wenn du es dann nicht packst. Sonst hätte er seinen Sohn gar nicht für dich geben müssen, weil er wusste von Anfang an, dass du es nicht packst. Gott hätte dir seinen Geist nicht gegeben, der dich immer wieder umkehren lässt, überführt von Sünde, wenn er nicht wollen würde, dass wir mit dieser Sünde vor ihn kommen. Aber er hat seinen Sohn für uns gegeben, er hat seinen Geist uns gegeben und er hat uns sogar versprochen, uns bis ans Ziel zu bringen. Er hat uns versprochen, uns treu zu sein. Ich glaube, die Grundlage ist ein Zyklus, den wir brauchen, wenn wir Gott treu dienen wollen. Es ist ein Zyklus, der immer wieder vorkommt im Leben eines Christen und der für dich, wenn du kein Christ bist, heute beginnen darf, wenn du dich Jesus zuwendest. Es ist der Zyklus von Versagen, Buße tun, also umzukehren zu Gott, im Glauben anzunehmen, dass die Dinge, die Gott verspricht, wirklich wahr sind, dass er uns treu ist, dass er uns vergibt und dann Hingabe, dich wieder neu ihm zu widmen und zu sagen, Herr, ich möchte dir mit meinem ganzen Leben treu dienen. Und dann wird der Zyklus von vorne beginnen, mit Versagen, mit Buße, mit Glauben und mit Hingabe. Und dann wird er von vorne beginnen und wir sind vielleicht immer noch am Montag mit genau diesen Sachen. Das hat mal jemand so beschrieben, die zwei Flügel, die uns in den Himmel bringen, sind Buße und Glaube. Wir kehren um die ganze Zeit und wir glauben den Versprechen Gottes, dass er uns immer wieder annimmt und uns treu ist, selbst wenn wir untreu sind. Dieser schwache Dienst, den wir tun, ist aus Gottes Perspektive ein Wohlgeruch. Unglaublich, aber wahr. Deswegen die Frage, wann war 2026 geistlich gesehen für dich ein erfolgreiches Jahr? Wenn viele neue Leute in der Gemeinde sind, wenn wir schnelle Veränderungen in unserem geistlichen Leben erlebt haben, ich glaube nicht. Ich glaube, 2026 war dann ein erfolgreiches Jahr, wenn wir Gott weiter treu im Kleinen dienen. Deswegen möchte ich mit einem etwas ungewöhnlichen Aufruf enden. Lasst uns 2026 zu einem richtig langweiligen Jahr machen. Weil wir die gleichen Dinge machen und anstreben, wie sie die Christen seit 2000 Jahren tun. Weil wir nicht das Bestreben haben von Veränderungen von der einen auf die andere Sekunde, sondern mit dem langsamen und stetigen Wachstum, das Gott versprochen hat, durch das er wirken möchte. Für unsere Gemeinde, für eure Gemeinde, heißt das, wir brauchen keine Megagemeinde werden, sondern wir sollten das gleiche Evangelium verkünden wie immer. Wir brauchen keine neuartige Botschaft, sondern sollten weiter einfach treu aus Gottes Wort lehren. Wir brauchen uns nicht der Gesellschaft anpassen, sondern dürfen Gott treu sein. Für unsere Familien, die hier sind, heißt das, wir müssen keine Superfamilien werden, sondern wir dürfen mit vielleicht den gleichen langweiligen Routinen Gottes Wort einfach treu weitergeben. Wir brauchen keine streitfreien Familien zu sein, sondern wir dürfen durch das Evangelium uns immer wieder gegenseitig vergeben und damit das Evangelium treu aufleuchten lassen bei uns zu Hause. Und für jeden von uns heißt das in unserer persönlichen Heiligung, bete für Veränderung. Kämpf aktiv in der Heiligung, such die Gemeinschaft, bring dich in die Gemeinde ein, sinn über Gottes Wort nach, aber dann überlass die Frucht dem Gott, der durch seinen Geist in dir wohnt und der dir versprochen hat, das gute Werk, das er in dir angefangen hat, auch zu einem guten Ende zu bringen. Und wenn du das tust, dann darfst du in diesem Jahr ein erfolgreiches Jahr erleben, nämlich einfach treu in dem zu sein, was Gott dir anvertraut hat und vielleicht ist das Ende deines Lebens in diesem Jahr, vielleicht auch in einem der kommenden Jahre, aber dann kannst du dich auf die Worte am Ende deines Lebens freuen. Gut so, du treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles wird man dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Amen. Ich bete noch mit uns. Unser großer Gott, wir danken dir so sehr dafür, dass du uns in deinen Dienst berufen hast, wenn wir deinem Sohn folgen. Wir beten darum, ich bete für jeden einzelnen Bruder, jede einzelne Schwester hier, dass du uns 2026 treu sein lässt in den Aufgaben, in die du uns gestellt hast, dass wir aber auch erleben dürfen, wie du, wenn du es möchtest, uns Frucht schenkst, dass wir sehen dürfen, dass du wirklich wirkst in unserem Leben und da, wo es nicht so ist, wir Frieden und Freude einfach darin erleben dürfen, dir treu zu dienen. Danke, dass du gut bist und dass du uns treu bist. Amen.